reden wir über Geld. Der Podcast von Portfolio Concept.
Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Wir ordnen diesmal für Sie ein Einzelwerte, ETFs und aktiv gemanagte Fonds. Wo liegen die Unterschiede? Wann lohnt sich eine aktive Auswahl? Und natürlich auch, wie werden bei Portfolio Concept Entscheidungen bei diesen Instrumenten getroffen? Außerdem, wie immer, blicken wir zurück auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Wochen. Ich bin Bianca Thomas und bei mir ist, wie immer,
Titus Schlösser. Schönen guten Tag zusammen.
Hallo Titus. Sag mal, wie gut kennst du eigentlich die Schweiz?
Och, ich war schon öfters da und reise jedes Mal gerne hin, sowohl in der Winterzeit zum Skilaufen als auch in der Sommerzeit zum Wandern. Und tatsächlich, die Stadt Zürich hat es mir angetan. Es ist eine wunderschöne Stadt. Also insofern sehr. Wie steht's bei dir?
Ja, ich war auch schon einige Male dort, aber immer nur im Sommer, komisch. Auch mal in Davos zu einem Sportevent. Ein wirklich ruhiger, fast verschlafener Ort in den Alpen. Im Januar ist dann aber die Idylle dort vorbei. Dann gibt es in Davos das Weltwirtschaftsforum, World Economic Forum, eine Bühne für die globalen Märkte und Mächte. Dort treffen sich die Eliten aus Wirtschaft und Politik. Auch der US-Präsident Donald Trump hatte wieder einen großen Auftritt. Titus, wie bewertest du das Treffen und auch den Streit um Grönland?
Ja, leider ist das WEF, wie die Schweizer sagen, überschattet worden durch den Besuch und die Aussagen von Herrn Trump rund um das Thema Grönland. Es ist in der heutigen Wirtschaftszeit eigentlich sehr wichtig, eine solche Plattform für den Austausch zu haben, weil die Wirtschaft Unterstützung benötigt und hier der Dialog über wirtschaftliche Themen dringend notwendig ist. Umso schwieriger ist es, wenn das dann über geopolitische Themen geht, insbesondere das leidliche Thema Grönland, was natürlich sehr verstörend für uns wirkt, wenn jemand aus den USA sagt, ich nehme Besitzansprüche von einem NATO-Staat, von einem Verbündeten, ganz, ganz schwierig.
Die Akteure an den Finanzmärkten, ja, die hören natürlich auch genau hin, was alles in Davos gesagt wird, besprochen wird und reagieren auch dementsprechend, auch auf Trumps Ankündigung, Zölle eben auf europäische Staaten zu verhängen als Druckmittel. Die wurden dann wieder weggenommen. Was bedeutet so etwas für euch?
Also es ist schon bemerkenswert, wie gelassen und ruhig die Kapitalmarktteilnehmer auf die Ankündigung des, ich meine, es war ein Wochenende von Herrn Trump reagiert haben, nämlich dass neue Zölle kommen sollen. Die Reaktion am Montag war ein Minus von 1-2%. Das ist in Anbetracht, dass Zölle in der Höhe kommen, fast nicht verständlich. Die Erklärung für diese sehr moderate Bewegung an den Kapitalmärkten ist, dass ganz offensichtlich die Teilnehmer der Androhung von Herrn Trump gar nicht glauben. Und sie sollten Recht behalten in diesem Fall. Er hat ja, ich glaube, 3 Tage später die Zölle wieder vom Tisch genommen. An der Wall Street gibt's dafür einen Begriff. Taco Trump always chickens out. Also er nimmt's immer wieder zurück, er zieht's nicht durch. Und insofern war doch die Reaktion auf die Zölle sehr, sehr moderat am Kapitalmarkt.
Andere Reaktionen sind heftiger dagegen. Schauen wir auf die Märkte, schauen wir erstmal auf den Goldpreis. Wahnsinn, die Rallye. In ein paar Monaten von 4.000 nach 5.000 US-Dollar pro Feinunze. Hintergrund sind natürlich die globalen Krisen und auch die unberechenbare Politik von US-Präsident Trump. Titus, wie lange hält diese Rallye noch an? Das muss doch irgendwann mal Schluss sein.
Ja, sollte man meinen, aber die Gründe dafür sind schon vielfältig und auch ein Stück weit nachvollziehbar. Also, du sagst es, Gold hat sich jetzt in einem Jahr gut verdoppelt im Kurs. Tatsächlich in diesem Jahr, also im Januar, schon ein Plus von 28% auf der Uhr. Was ich interessant fand, am Montagmorgen ging der Kurs das erste Mal durch die Grenze von 5.000 Dollar pro Feinunze. Und tatsächlich, heute Morgen standen wir schon bei knapp 5.600. Also die 6.000er-Grenze ist in Reichweite.
Und wir zeichnen jetzt am 29. Januar auf. Das müssen wir nochmal eben kurz dazu sagen, glaube ich, ne?
So ist es, am Donnerstag, 29. Und insofern, die Gründe dafür sind auf der einen Seite die weiter anhaltende geopolitische Unsicherheit. Zweiter Grund ist, dass Anleger sich von US-Staatsanleihen tendenziell abwenden, denn die Verschuldung nimmt eher immer höhere Ausmaße an. Und wenn sich Herr Trump so verhält, wie er sich verhält, fragt man sich natürlich, wollen wir seine Schulden weiterfinanzieren? Und ein weiterer Grund ist, dass es immer mehr Käufer gibt für Gold. Es gibt einige Institutionen, die früher gar kein Gold kaufen durften. Diese Anlagerichtlinien von großen Versicherungen beispielsweise wurden geändert. Und hier finden jetzt das erste Mal auch tatsächlich Käufe statt. Damit meine ich nicht die inländischen Versicherungen, sondern insbesondere auch Versicherungsgesellschaften aus den Schwellenländern.
Also nicht nur die globalen Krisen und Trump und Co., sondern auch mehr Akteure am Goldmarkt.
Und auf der einen Seite freut es uns natürlich, dass der Goldpreis steigt, denn wir haben in all unseren Depots eine Goldquote von irgendwo 5-8, in Ausnahmen auch mal darüber, Prozent des Gesamtdepotwertes. Auf der anderen Seite beunruhigt einen ein solch schneller Anstieg natürlich, denn solche starken Anstiege führen auch Rückschlagrisiken mit sich. Und das ist unsere klare Meinung. Wir sehen noch weiteres Kurspotenzial beim Goldpreis, aber der wird einhergehen mit stärkerer Volatilität, also auch mal zwischenzeitlichen Kursrückgängen.
Mhm. Schaut ihr dann auch auf Silber, ganz kurz?
Der Silberpreis ist tatsächlich noch stärker gestiegen. Wir sehen es eher als spekulativeres Instrument an. Deshalb halten wir uns vom Silberpreis derzeit zurück. Die Ausschläge im Silberpreis sind teilweise echt enorm. Da geht es mal 15-20% an einem Tag in die eine oder andere Richtung.
Und wie haben denn die Aktien- und Anleihenmärkte performt im Januar?
Also der Aktienmarkt hat leicht zugelegt, trotz Trump oder vielleicht wegen Trump. Der US-Markt gemessen am S&P 500 liegt ein gutes Prozent im Plus. Der Eurostoxx 50, 2,5% im Plus. Was allerdings bemerkenswert ist, ist das, was wir auch in der letzten Podcast-Folge angesprochen haben, die Konzentration auf wenige Werte. Wenn wir uns den Eurostoxx 50 mal genauer anschauen, dann macht die größte Aktie, die ASML aus deiner Wahlheimat Holland, 10% des Indexgewichtes aus. Und diese eine Aktie hat dieses Jahr schon 30% zugelegt. Heißt, 3% Aktienindexentwicklung stammt von diesem einen Wert. Heißt auch, dass alle 49 anderen Werte in Summe quasi keine Performance erzielt haben. Und das ist für uns als Vermögensverwalter schon ein herausforderndes Umfeld, wenn die Konzentration bei der Wertentwicklung oder auch bei Indizes so hoch ist wie derzeit.
ASML ist ein großes Thema hier in den Niederlanden, auch groß in der Presse momentan. Gestern kamen die Jahreszahlen raus. 33 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr 2025. Wahnsinnige Zahlen, ja, ganz viele Erwartungen übertroffen. Dennoch werden 1700 Stellen gestrichen. Das ist schon manchmal absurd, wie so die Dinge passieren. Aber es ist natürlich das Vorzeigeunternehmen hier in den Niederlanden und ganz groß im Business. Titus, noch mal kurz zum Euro und US-Dollar. Wir sprechen immer wieder über das Verhältnis und dass der Euro stärker wird. Wie schätzt du die Auswirkungen ein?
Also der Trend aus dem Vorjahr des stärkeren Euros, des schwächeren Dollars hält an. Auch in diesem Jahr hat der Euro noch mal knappe 2% zugelegt und wir sind jetzt an der Marke von 1,20. Viel wichtiger war im Januar der Blick nach Japan und auf die japanische Währung, denn der Yen dient als sogenannter Carry Trade für viele große Investoren.
Carry Trade, was ist ein Carry Trade, Titus?
Ein Carry Trade bedeutet, ich verschulde mich in einer fremden Währung, konkret hier in japanischen Yen, denn die Zinsen in Japan sind nahe Null. Das heißt, ich kann mich für sehr günstige Konditionen verschulden. Und dieses Geld, was ich mir dort leihe, investiere ich, wo es mehr Rendite bringt. Konkret am amerikanischen Aktienmarkt, noch konkreter oft in US-Technologiewerten. Und das geht wunderbar auf, solange die Währung einigermaßen stabil ist. Wenn ich jetzt Währungsverluste habe, Dollar zum Yen, dann geht dieser Trade auf einmal nicht mehr auf. Und wenn man das als Privatperson macht, dann ist es das eine. Wenn ich das aber mit großem Hebel mache, also mir Geld leihe, was ich eigentlich gar nicht besitze, dann ist die Auswirkung doch deutlich höher. Und insofern schauen wir und schauen auch andere Anleger sehr wohl darauf, was in Japan derzeit auch mit einer neuen Regierungsbildung oder neu ausgerufenen Neuwahlen passiert.
Mhm. Und auch Unternehmen investieren da. Also für wen ist das da interessant? Ihr auch?
Also wir machen diesen Carry Trade nicht. Mhm. Das sehe ich als spekulativ an. Aber es sind große Hedgefonds, es sind große andere amerikanische Investoren, die sich diesem Instrument bedienen.
Das also zu den Märkten und auch zum Verhältnis Euro-Dollar und natürlich zu Japan. Nochmal ganz kurz, Titus, wie ist deine Einschätzung? Gestern gab es die Notenbankentscheidung in den USA. Die Federal Reserve, die legt eine Zinspause ein. Die Zinssätze werden nicht gesenkt, trotz des Drucks von Donald Trump. Wie siehst du das?
Ich denke, die Fed hat genau richtig reagiert. Sie hat die Zinsen nicht weiter gesenkt. Wir haben immer noch Inflationsraten, die weitere Zinssenkungen nicht ermöglichen. Auch wenn das der explizite Wunsch von Herrn Trump ist, der ja Druck macht und einen neuen Fed-Chairman, also Vorsitzenden, bestimmt in den kommenden Tagen. Insofern, glaube ich, war die Entscheidung der Fed genau richtig. Und jetzt haben wir ein ausgewogenes Level. Und die Wirtschaft braucht auch keine weiteren stimulierenden Maßnahmen aus der Geldpolitik.
Lieben Dank, Titus, für deine Expertise zum Rückblick auf die Märkte. Ja, und jetzt kommen wir auf unser Schwerpunktthema zu sprechen. Wir hatten es schon angekündigt. Wir wollen auf die Einzelwerte schauen versus ETFs und dann auch versus aktiv verwaltete Fonds. Wo liegen die Unterschiede? Wann lohnt sich eine aktive Selektion? Und auch ihr, Titus, wie trefft ihr eure Entscheidung bei Portfoliokonzept? Und beginnen wir doch mal bei den aktiv verwalteten Fonds, also Fonds, bei denen Experten eine aktive Entscheidung treffen, um eben Renditen zu erwirtschaften oder auch um Risiko zu managen. Ich denke, das geht in beide Richtungen. Titus, wie sind diese Fonds entstanden? Welche Bedeutung haben diese Fonds?
Ja, also ich glaube, das Konzept ist den meisten bekannt. Denjenigen, die es nicht bekannt ist, erkläre ich es gerne noch mal ganz kurz. Anleger investieren Geld in einen Fonds und da gibt es einen Fondsmanager, der die Selektion von einzelnen Wertpapieren, erstmal losgelöst, ob das Aktien, Anleihen oder andere Instrumente sind. Und so haben die Anleger zum einen eine breite Diversifikation und haben einen aktiven Manager, der entscheidet, wo denn gerade investiert werden sollte, mit oftmals mehr Know-how als der normale Privatinvestor. Insofern ist das Konzept. Den ersten Fonds, den gab es tatsächlich in deiner Heimat, Bianca, nämlich vor rund 250 Jahren ist in Amsterdam der Eendracht macht Markt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Eintracht macht stark, ist die deutsche Übersetzung entstanden.
Mhm. Klingt noch nach einem altniederländischen, aber das müsste ich irgendwie noch mal genau nachgucken.
Dieser Fonds damals ist aber nicht mit den Investmentfonds von heute zu vergleichen. Den ersten richtigen Investmentfonds, so wie wir ihn heute kennen, der kam dann wiederum aus meiner alten Heimat, nämlich aus Boston. Dort wurde vor gut 100 Jahren der Massachusetts Investment Trust gegründet von der Fondsgesellschaft MFS. Massachusetts Financial Services, die es übrigens heute noch gibt. Und tatsächlich haben wir in unserem Hause einen Fonds aus deren Hause derzeit auch im Einsatz. Also das nur mal am Rande erwähnt. Und das war in den goldenen 20er Jahren. Und dort hat man dann tatsächlich einen Fonds gegründet, wo man auch täglich ein- und auszahlen konnte und wo dann in Aktien damals investiert wurden. In Deutschland gab es den ersten Fonds 1950, den sogenannten Fondac, auch den Begriff kennt der ein oder andere unserer Zuhörer bestimmt. Und mittlerweile, Bianca, gibt es über 10.000 in Deutschland zugelassene Investmentfonds.
Wie hält man da den Überblick?
Kaum. Und die Güte ist auch sehr unterschiedlich. Und diese Fonds, die sehr en vogue waren in 90ern, 2000er und vielleicht auch noch Anfang der 10er Jahre, sind dann zunehmend abgelöst worden von den sogenannten Indexfonds, besser bekannt als ETFs.
Genau, nehmen wir uns die als nächstes vor, bevor wir auch wirklich einschätzen, ne, wie ihr auch eure Entscheidungen trefft und welches Instrument wo einsetzt. Die ETFs stehen für Exchange Traded Funds, also börsengehandelte, ja meist passive Fonds, ist das so, Titus, denke ich, die einen Index nachbilden. Man investiert also automatisch in die Unternehmen oder auch Anleihen, die in diesem Index enthalten sind. Ist das die Kategorie von ETFs?
Genau. Also es gibt ein paar wesentliche Unterschiede zu den aktiven Fonds. Ich spare mir den Fondsmanager. Im Übrigen, Untersuchungen haben ja gezeigt, dass viele oder die meisten Fondsmanager ihren Vergleichsindex nicht schlagen. Das hat auch damit zu tun, dass die Kosten für solche aktiven Fonds mit laufenden Kosten von gut mal 1-2,5% pro Jahr es natürlich auch schwer machen, das Jahr für Jahr reinzuholen und mehr Renditen dann noch gegen eine Benchmark zu ermöglichen. Und insofern kam das Konzept der ETFs auf. Ich habe einen Index und den bilde ich nach. Da das sehr günstig und effizient gelingt, können auch diese ETFs sehr günstig sein. Tatsächlich den günstigsten ETF, den wir derzeit einsetzen, der kostet pro Jahr gerade mal 0,05%. Und das ist natürlich gegen 1,5 oder 2% ein riesen Unterschied. Der zweite Unterschied, der auch wichtig ist, ist, ein Investmentfonds ist einmal am Tag handelbar. Es wird also einmal von der Fondsgesellschaft ein Preis definiert, zu dem ich kaufen kann oder verkaufen kann. Und die ETFs, die sind an der Börse und deshalb heißen sie ETF, Exchange Traded Fund, also börsengehandelte Fonds, die sind von 9 bis 17 Uhr, 18 Uhr handelbar. Und es gibt also nicht diesen einen Preis, sondern jederzeit einen Preis. Und das bietet dem Investor natürlich sehr viel mehr Flexibilität. Und deshalb ist das ein weiterer Grund, warum sich die ETFs so durchgesetzt haben.
Ist jetzt eher ein neueres Instrument, ne? Auch wenn es nicht mehr in den Kinderschuhen steckt. Aber es hat jetzt keine Historie von mehreren hundert Jahren.
Nein, die hat es nicht. Aber der Gründer von ETF oder Pionier der ETFs, das ist der John Bogle, der ist vor ein paar wenigen Jahren verstorben. Ich habe ihn tatsächlich kennenlernen dürfen in den USA und er ist auf die gleiche Schule gegangen wie ich. Ich habe ja 2 Jahre in den USA eine Schule besucht und auch dort war er. Und so wie das dann für erfolgreiche Geschäftsmenschen in den USA ist, dann gibt man Gelder den Schulen oder auch den Universitäten, davon leben die ja. Also insofern gab es diverse John Bogle-Gebäude, Sportplätze und Co. Und er hat 1974 die Vanguard Group gegründet. Die ist bis heute der größte oder vielleicht zweitgrößte ETF-Anbieter der Welt.
Ja, spannend. Und dann, Titus, gibt es noch die Einzelaktien, die Einzelwerte. Also es sind die Anteile an einem einzelnen Unternehmen. Anleger profitieren eben über Kursgewinne oder auch oft gibt es Dividenden von den Unternehmen. Die Investoren tragen aber auch, wenn es mal nicht so gut läuft, das Unternehmensrisiko, weil man ist eben direkt an dem Unternehmen beteiligt. Titus, ich kann mir vorstellen, dass ihr auch Einzelwerte in euren Portfolios habt.
Wir bei uns selbstverständlich. Und Anleger haben eben die Möglichkeit zu sagen, ich bediene mich eines Produktes, wo ich schon mal von einer breiten Streuung profitiere. Oder ich selektiere für mich eine einzelne Anleihe, eine einzelne Aktie, wo ich dann konzentrierter an einem Unternehmen partizipiere, was natürlich mehr Chancen bietet, aber, wie du es gesagt hast, höhere Risiken.
Titus, jetzt haben wir über diese drei Kategorien gesprochen. Die Einzelwerte, dann die ETFs und auch die aktiv gemanagten Fonds. Welche Instrumente setzt ihr jetzt wie bei Portfolio-Konzept ein?
Also im Portfolio-Management überlegen wir uns, wo wir die sinnvoll investieren können. Fangen wir an mit den ETFs. Wir möchten eine Grunddiversifikation auf der Aktienseite haben und investieren rund 20-30% unserer Aktienquote in ETFs, um Marktbreite zu haben. Das sind dann nicht die klassischen ETFs, an die man vielleicht im ersten Moment denkt, ein DAX, ein S&P 500 und Co., sondern auch hier können wir unsere Marktmeinung schon umsetzen, sodass wir zum Beispiel sagen, wir möchten einen ETF, der nur in Value-Werte investiert, also solche, die günstig bewertet sind, um auf Depot-Ebene ein Gegengewicht aufzubauen gegen vielleicht höher bewertete Einzelaktien.
Mhm. Und aktiv gemanagte Fonds gehören auch dazu, kann ich mir vorstellen, bei euch?
Genau. Wir sind sehr kostensensitiv und prüfen genau, macht der Einsatz von aktiven Fonds Sinn, die ja Kosten verursachen. Und wir haben zwei Segmente identifiziert, wo wir gerne auch in aktive Fonds investieren. Das eine Segment sind die Schwellenländer, Asien, Lateinamerika, Osteuropa spielt mittlerweile eine untergeordnete Rolle. Und das zweite Segment, das sind kleinere und mittlere große Unternehmen, sogenannte Small- und Mid-Caps.
Und wenn wir an die Einzelwerte denken, schaut ihr da auch global oder auch auf die Schwellenländer? Habt ihr Einzelwerte in Indien zum Beispiel?
Die haben wir nicht. Da sehen wir bei uns auch nicht die Expertise. Und da aber durch eine gute Selektion von nicht so gut geresearchten Unternehmen in Indien beispielsweise Mehrwerte entstehen können, entscheiden wir uns dann gerne für aktiv gemanagte Fonds, obwohl wir natürlich auch als Alternative einen Indien-ETF investieren könnten. Das wägen wir ab und insofern sehen wir da aber durchaus Potenzial bei Managern, die vor Ort sind und die Unternehmen auch tatsächlich gut kennen.
Und wenn wir nochmal auf die Einzelwerte schauen, welche Rolle spielen die bei euch? Wie setzt ihr die ein?
Gut 50%, 60%, in Phasen auch mal 70% sind dann in Einzelwerte investiert. Und hier haben wir zwei Steuerungsmöglichkeiten. A, wo möchten wir regional investiert sein, mehr in Nordamerika oder Europa. Das ist so unser Universum für Einzelwerte. Und die wichtigere Stellschraube, in welchen Sektoren möchten wir investiert sein? Wir sind ja derzeit weiterhin etwas defensiver positioniert. Das heißt, wir meiden zyklische Werte. Seit Jahren haben wir keinen Automobilwert in unseren Depots. Wir haben auch keine Chemiewerte in den Depots. Also alles Branchen, die sehr abhängig von der Wirtschaftsleistung sind. Und die ist ja insbesondere hier in Europa nicht sehr rosig. Stattdessen setzen wir dann eher auf Einzelwerte auf defensiveren Segmenten derzeit. Zum Beispiel haben wir Pharmaunternehmen, die wir mitbesitzen, also Miteigentümer sind als Aktionäre oder auch aus anderen Branchen.
Mhm. IT noch mal ganz kurz. Wir sprechen so
definitiv
häufig über.
Wir haben mehrere IT-Unternehmen, die wir besitzen, sei es von der Softwareseite, sei es vom Datenschützen-Segment, also Cyber Security oder auch ansonsten Unternehmen, die von dem Trend der künstlichen Intelligenz profitieren.
Mhm. Zu dem Ganzen gehören Anleihen sicherlich auch noch dazu. Wie stellt ihr euch bei Anleihen auf?
Also da, wo wir höhere Anleihenquoten haben, die wir vorab mit unseren Kunden besprochen haben, da setzen wir dann gerne auch auf Einzelanleihen von einzelnen Unternehmen. Wir meiden Staatsanleihen, weil die Rendite dort nicht dem eingegangenen Risiko adäquat entspricht. Insofern spielen einzelne Anleihen schon eine Rolle. Darüber hinaus investieren wir auch in Anleihen-ETFs, wo wir ganz genau definieren können, welche Laufzeiten sollen sie haben, in welchem Segment sind sie. Und tatsächlich mögen wir auch aktiv gemanagte Anleihenfonds, insbesondere in Nischen. Ich nenne mal zwei, drei Stichworte, zum Beispiel Wandelanleihen. Das sind also Anleihen mit einem Wandelrecht. Da kann ein aktiver Fondsmanager durch eine sinnvolle Selektion und faire Bewertung des Wandelrechts Mehrwerte zu einem ETF erzielen. Gleiches gilt auch wieder in Schwellenländeranleihen oder auch in solchen Exoten wie den sogenannten Katastrophenbonds.
Aber die Kosten sind einfach ein ganz wichtiger Faktor für euch, auf die ihr schaut in diesem Mix und wie ihr die Instrumente anwendet.
Wir schauen immer auf Nachkosten, also welche Rendite kommt nach den Fondskosten bei rum. Und wir haben den großen Vorteil, wenn wir Investmentfonds kaufen, dann machen wir das ja nicht für einen Investor, sondern für viele unserer Kunden und kriegen institutionelle Anteilstranchen, deren laufenden Kosten ein Bruchteil, teilweise die Hälfte und weniger von den sonst üblichen Privatkundenanteilen sind. Und insofern macht das dann durchaus viel Sinn, die einzusetzen.
Jetzt hast du uns wirklich viel erklärt, was welches Instrument bedeutet und auch wie ihr es einsetzt. Wie wichtig ist euch denn die Transparenz im Investmentprozess, Titus?
Im Investmentprozess der Fondsmanager, meinst du die?
Und auch bei euch, dass ihr die Transparenz habt, auch euren Kunden gegenüber.
Ja, also gegenüber den Fondsmanager, das kontrollieren wir natürlich. Wir schauen uns an, welche Strategie verfolgen die und wie setzen sie um. Wir kriegen also eine komplette Durchsicht in diese Fonds. Und wir machen auch eine kritische Bewertung regelmäßig. Wie gut war unsere eigene Entscheidung? Also wir haben uns für ein aktives Instrument mit Kosten entschieden. Wäre ein ETF besser gewesen? Und das überprüfen wir. Und insbesondere im Anleihenbereich, aber auch bei mehreren Aktienfonds haben wir da wirklich eine sehr, sehr gute Wahl getroffen in den vergangenen Jahren. Die Transparenz gegenüber unseren Kunden, das wissen Sie, das ist für uns das A und O. Zum einen eine Transparenz, zum anderen aber auch eine verständliche Kommunikation. Unsere Kunden haben einen Online-Banking-Zugang über unsere Webseite, wo die Kunden auf einen Blick sehen, wie steht das Depot, wie ist es gelaufen, welche Transaktionen haben stattgefunden. Und vielleicht das Wichtigste von allen, Ihnen steht ein Ansprechpartner unseres Hauses jederzeit zur Verfügung, der sofort Antworten geben kann.
Wir wollten eigentlich auch, hatten wir noch überlegt, eventuell über Risikomanagement und zu sprechen, aber Titus, das bewahren wir uns auf für eine der nächsten Folgen, oder? Das wird einfach zu groß, das Thema.
Ich glaube, es war schon so detaillierte Informationen, die wir hier rübergegeben haben. Das heben wir uns auf, Bianca.
Ja, das stimmt. Aber wir schenken Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich wie immer am Ende entweder einen Chart oder eine Börsenweisheit, die wir Ihnen gerne mitgeben. Und dazu hatten wir überlegt, passt vielleicht eine Börsenweisheit ganz gut, dieses Mal vom US-Star-Investor Warren Buffett. Und er sagte, dass er sich immer ganz streng an diese Regel hält, kaufe nur, was du verstehst. Also, dass du die Geschäftsmodelle verstehst, die Funktionen nachvollziehen kannst. Passt das zu unserem Thema, Titus?
Definitiv. Also ich glaube, er hat da vollkommen recht und ich würde das auch für uns so in Anspruch nehmen, dass wir nur das kaufen, was wir auch wirklich verstehen. Ich kann auch sagen, wenn wir uns für aktive Fonds oder auch ETFs entscheiden, dann wissen wir eigentlich sehr genau, was sich dahinter verbirgt und ob wir das gerade wollen oder auch nicht. Insofern kann ich dem nur zustimmen und glaube, alles andere wäre Glück. Insofern, daran sollte sich jeder Investor halten.
Genau. Und wenn jemand Informationen braucht, sagtest du ja vorhin schon, ihr seid immer da für Informationen, um die auszugeben und weiterzuleiten an eure Kunden.
Dafür haben die Kunden uns ja, dass sie nicht selber wissen müssen, was wir kaufen, sondern wir müssen es wissen. Also insofern, das dürfen Sie ruhig auf uns auslagern.
Ganz herzlichen Dank an dich, Titus, dass du uns so viel Aufklärung heute wieder mitgebracht hast zu unserem Schwerpunktthema und auch zu den Märkten. Dankeschön an Sie fürs Zuhören und für Ihre Treue. Und uns gibt es natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns gerne, gerne weiter. Und wenn Sie das erste Mal bei uns zugehört haben, dann klicken Sie auch gerne in die Themen der zurückliegenden Folgen, denn da ist sicherlich etwas für Sie dabei. Ja, und ich freue mich aufs nächste Mal und verabschiede mich und sage Tschüss.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs erneute Einschalten und ich wünsche Ihnen, je nachdem, wo Sie beheimatet sind, wenn Sie hier aus dem Rheinland kommen, dann eine ganz schöne Karnevalzeit aus Köln. Von hier verbleibe ich mit einem herzlichen Kölle Alaaf.
Das war Reden wir über Geld, der Podcast von Portfolio Concept. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.portfolio-konzept.de. Die rechtlichen und Risikohinweise sind von großer Bedeutung. Sie finden diese in den Shownotes in jeder Folge. Lesen Sie sie gerne nach.